zwischen Hamburg und Haiti.
Hotels sind besondere Orte. Orte der Zwischenwelt, der Durchreise, der Heimlichkeiten. Sie sind Erlebnis oder Ärgernis. Filme, Serien und Bücher spielen in Hotels und einige dieser Häuser sind geradezu legendär geworden. Geschäftsreisende müssen darin wohnen, andere wie Udo Lindenberg wollen nur da leben. Drei ganz besondere Hotels zwischen Hamburg und Haiti stellen wir Ihnen in unserem Magazin vor. Am Mikrofon begrüßt Sie Lena Bodewein. Wer in einen asiatischen Mythos eintauchen will, ist in Bangkok genau richtig. Das Grand Hotel Oriental ist in 140 Jahren zu einer Institution geworden. Es war jahrelang die Nummer 1, in Asien wie weltweit. Und wer sich einen Engländer Ende des 19. Jahrhunderts vorstellt, der in tropischer Sonne sitzt, der sollte ihn in seinen Gedanken auf der Terrasse des Oriental platzieren, am Fluss, mit einem Cocktail in der Hand. Ob das heute auch noch so ist, hat sich Christiane Zwick für uns angesehen.
Lehmbraun fließt der Jao Phraya nach Süden. Kleine Wellen quirlen an seiner Oberfläche. Pendlerboote drehen bei. Am Fähranleger direkt unter der Stadtautobahn werden die Gaskartuschen aufgedreht. Heißes Öl brutzelt in den Woks. Es riecht nach Fisch und Diesel. Bangkoks Büroangestellte frühstücken hier vor der Arbeit einen Happen. Jedes Schiff entlässt einen Pulk von Menschen, nimmt einen neuen auf. Der nächste Halt der Boote liegt in einer anderen Einkommensklasse. Ein Page steht am Pier. The Oriental heißt der Anleger. Das Oriental ist das berühmteste Hotel Bangkoks und das älteste in Thailand. Es wurde 1877 eröffnet.
Das Hotel lag am Fluss. Mein Zimmer war dunkel, eines in einer langen Reihe mit Veranden auf jeder Seite. Trotz der leichten Brise war es stickig. Im großen Speisesaal blieben die Fensterläden um der Kühle willen geschlossen. Ein stiller chinesischer Boy wartete mir auf. Die Hitze in Bangkok war überwältigend. Die Tempel bedrückten mich in ihrer herausgeputzten Herrlichkeit und verursachten mir Kopfschmerzen.
Der unter der tropischen Hitze leidende Schriftsteller Somerset Maugham besuchte in den 1920er Jahren Bangkok und stieg, wie viele Autoren nach ihm, selbstverständlich im Oriental ab. Damals ein einstöckiger Bau mit Stuck und Säulen hinter Palmen, ganz klassizistisch, ein Stück vertrautes Europa in Asien. Das ist es für viele Gäste immer noch. Aber heute hat das Hotel zwei hohe Gebäudeflügel mehr, insgesamt 358 Zimmer und 35 Suiten. Eine davon trägt den Namen Somerset Maugham's und kostet um die 900 Euro die Nacht, Seidenbademantel und Butler-Service inklusive. In den Gästebüchern füllt internationale Prominenz viele Seiten.
Martina Navratilova, which is the
Martina Navratilova, die berühmte Tennisspielerin, auch John Cusack war hier, für 3 Monate, während der wir uns um ihn gekümmert haben. Er schrieb, danke, das ist das beste Hotel der Welt.
Majoree Lauluxana Lert, selbst Enkelin chinesischer Einwanderer, ist stolz auf solche Einträge, denn sie ist als Managerin für die Kundenbeziehungen verantwortlich. Am Revers ihres Seidenkostüms stecken eine Orchidee und ein Schild mit ihrem Vornamen. Langsam blättert Miss Majoree weiter. Für Stars gibt es einen eigenen Band, ebenso für die Angehörigen von Königshäusern.
This is Queen Sophia from Spain.
Das ist Königin Sophia von Spanien. Das ist der aktuelle König von Marokko. Und hier Prinz und Prinzessin von Belgien.
Vier Pagen verabschieden vor der Drehtür einen Gast. Respektvoll legen sie die Hände unter dem Kinn zusammen. Einer trägt einen Tropenhelm mit Goldrand. Im Foyer plätschert ein Springbrunnen. Kaskaden violetter Blütenschnüre wallen herab. Der Stilbruch in dieser eleganten Inszenierung hockt auf der Lehne eines der Polstersessel.
ein blasser Europäer in Shorts, zwischen dessen Badelatschenfüßen eine Plastiktüte klemmt. Die Angestellten übersehen ihn. Noch.
This is in order to keep the reputation of the hotel.
Man sollte gut gekleidet sein, sonst wird man am Empfang gestoppt. Das machen wir, um den Ruf des Hotels zu wahren. Unsere Kundschaft reist mit 3-4 Koffern voller Kleider und Schuhe. Es wäre nicht fair, schlecht angezogene Leute in Shorts und Sandalen ins Hotel zu lassen, während unsere Gäste, die dafür gut bezahlen, sich in Schale werfen. Deswegen haben wir einen Dresscode.
And they pay to stay here. That's why they have the dresscode policy.
Für Dresscodes und Instandhaltung, für Hygiene und Sicherheit ist seit einem Jahr Markus Bauder verantwortlich. Der 38-jährige Deutsche übernahm den Posten des Hotelmanagers im Mandarin Oriental Bangkok, so der offizielle Name des Hauses, nach Stationen in Dubai, Libyen und Peking.
Das ist jetzt mein 10. Hotel und es geht hier alles etwas anders vor als in meinen 9 vorherigen Hotels. Jeder lächelt immer und jeder sieht immer sehr glücklich aus, das ist aber nicht der Fall. Und da kann man als Ausländer so ein bisschen in die Falle tappen.
Die über 1000 Angestellten des Oriental wahren die Form. Und sie betrachten sich als Familie. Vor allem die Älteren sehen das so. Neuen Hotelmanagern aus dem Ausland fällt dabei nicht automatisch die Position des Oberhaupts zu, sondern eher die eines von außen hinzugekommenen Familienmitglieds, das sich noch eingliedern muss.
Housekeeping Service.
Im 7. Stock steht Tawom Champihom vor der Tür einer Suite.
Housekeeping Service. May I come in?
Die Gäste sind unterwegs. Wenn sie zurückkehren, wird alles wie von Zauberhand wieder gerichtet, aufgefüllt und gereinigt sein. Dann lehnen die 8 Kissen aufgeschüttelt am Betthaupt, die Gardinen liegen in ordentlichen Falten, neue Handtücher hängen bereit. Doch der 62-Jährige kümmert sich nicht nur seit Jahrzehnten um den Zimmerservice, sondern steht auch als Butler zur Verfügung. Er hat seine kleinen Tricks, wie die geheimen Notizen über Vorlieben eines jeden Gastes. Gedanken lesen gehört zum Service.
Man kommt den Gästen bei dieser Arbeit nahe und man lernt sie zu verstehen, allein durch ihre Gesten. Wenn ein Gast sein Mobiltelefon in der Hand hält, sich suchend umschaut, dann weiß ich schon, dass er sein Aufladegerät anschließen will. Es braucht nicht mehr als diese Geste, damit ich mich um einen Adapter kümmere.
So eine Bedienung wirkt wie Weichspüler. Nirgends Widerstand, nur professionelles Wohlwollen. Welche Erwartungen weckt das an die Welt? Das Land da draußen dröhnt. Die Fassaden sind nicht cremeweiß, sondern grau. Der Smog macht das Atmen schwer. Vielleicht gibt es gar keinen Grund, das Oriental zu verlassen. Auf unglückliche Umstände reagiert man in Thailand anders. Der Geist des Hauses spielt dabei immer eine wichtige Rolle. Auch das Oriental hat einen eigenen, erfuhr Markus Bauder.
Das ist unser Spirit House und das ist unser Spirit Tree.
Der Geist des Hauses hat hinter dem Hotel seine Wohnstadt, ein Miniaturhaus mit spitzem Giebel aus Teakholz. Auch er will gut versorgt sein.
Wir haben hier jetzt Kokosnussmilch, wir haben vom Joghurt normale Milch, Bananen, Pomelo und alles das dient dazu, um sicherzustellen, dass es Schaden ableitet vom Hotel.
Die thailändischen Kollegen gaben Markus Bauder den Rat, hierher zu kommen, als er sich beklagte.
Das ist im Moment zu viel. Wieso brechen hier so viele Rohre? Dann haben die zu mir gesagt, sie sollten mal zu dem Schrein gehen und dem Spirit, dem Geist mal sagen, darum bitten, dass das aufhört mit den Wasserrohrbrüchen. Und ich muss sagen, es ist schon weniger geworden.
Das Hotel ehrt seine Geister. Es lebt mit und vielleicht auch von ihnen. Würde Somerset Maugham auf einen Drink zurückkehren, unter den Notizen, die seit mehr als 100 Jahren die Vorlieben der Gäste vermerken, findet sich auch noch eine seines Barkeepers.
Mr. Somerset Maugham bevorzugt seinen Martini in einem langstieligen, eisgekühlten Glas. Der Wermut sollte Noyer Prat sein, der Gin Tanqueray.
Das kleine Geheimnis besteht in einer Spur Benedikt-Kräuterlikör, der, im leeren Glas geschwenkt, dem Getränk ein subtiles Aroma verleiht.
Die blaue Stunde bricht an. Auf der Terrasse werden auch heute Cocktails serviert, direkt am Fluss. Eine leichte Brise kommt auf. Die Fähren sind jetzt beleuchtet. Sie bringen Bangkoks Pendler von der Arbeit nach Hause. Ein hübsches Bild. Und sehr weit weg.
Christiane Zwick über einen Service aus Seide im Grand Hotel Oriental in Bangkok. Das Tor zum Osten, so nennt sich das Städtchen Kirkenes in Nordnorwegen direkt an der Barentssee. Hier, wo fast 2 Monate lang Polarnacht herrscht, entsteht jedes Jahr im November ein ganz besonderes Hotel aus Schnee. Im ersten Jahr kamen 150 Gäste zur Übernachtung. Jetzt wollten schon 2.500 Menschen ihr eisig weißes Bett beziehen. Und nun, Ende April, schmilzt das Hotel langsam dahin. Mechthild Müser war dort.
Ein weißes, fast unwirkliches Licht liegt über dem verschneiten Pasviktal, oben im Norden Norwegens, an der Grenze zu Russland, ganz so, als sei es nicht von dieser Welt. Erst spät schiebt sich die Sonne über den Horizont, zieht einen flachen Bogen und verschwindet wieder. Sie bringt das Licht zurück, aber kaum Wärme. Wasserfälle kleben noch gefroren an den Felsen, Seen und Flussläufe sind von Eispanzern bedeckt. Hier, in den westlichsten Ausläufern der sibirischen Taiga leben Braunbär, Elch, Wolf, Vielfraß und Luchs. Im Frühling machen Zugvögel Rast. Und natürlich gibt es große Rentierherden, alle im Besitz von samischen Familien. Die Menschen sind deutlich in der Unterzahl. Das Kirkenes Schneehotel im Pasviktal liegt unterhalb einer weithin sichtbaren Sprungschanze und sieht aus wie ein großes Iglo mit vielen Zimmern, die durch Vorhänge abgetrennt von einem Hauptgang abzweigen. Von innen ist es ausgeleuchtet mit farbigen Lichtern in Türkis, Blau- und Gelbtönen, die durchs Eis schimmern, wie in einem Märchenschloss. Hier, im Reich der Schneekönigin, liegt die Temperatur durchgängig bei -4 Grad. Die Eisskulpturen an den Wänden wurden von extra eingeflogenen chinesischen Eiskünstlern aus Harbin geschaffen. Das kalte Harbin ist bekannt für seine Eis- und Schneefestivals. Anne Koivisto, die Vertriebsmanagerin des Kirkenes Schneehotels, ist Feuer und Flamme für ihr eisiges Projekt.
Wir füllen riesige Plastikballons mit Luft, dann schaufeln wir eine etwa 2 Meter dicke Schneedecke rund um die Ballons, warten ein paar Stunden und lassen dann die Luft raus. Das ist alles, ganz einfach. Dieses spezielle Bausystem kopieren wir vom finnischen Schneedorf Lainio, mit denen wir kooperieren. Wir nutzen ihre Technik.
Der Hauptgang des Schneehotels mündet in ein Restaurant aus purem Eis. Tische und Sitzbänke wurden aus See Nummer 2 bei Kirkenes herausgesägt und mit heißem Wasser geglättet. Auf den Bänken liegen Rentierfelle. Wer möchte schon festfrieren? In einer Ecke steht eine Toilette, durchsichtig wie Glas.
Es muss auch etwas Witziges geben, wenn man ein Schneehotel baut. Das ist nichts für ernsthafte Leute. Man muss Humor haben, um im Schneehotel schlafen zu wollen. In den letzten 7 Jahren, in denen ich Gäste begleitet habe, fragen sie mich immer als erstes, wo ist die Toilette? Deshalb haben wir gedacht, okay, wir machen eine Toilette aus Eis. Wenn jetzt die Leute fragen, wo ist die Toilette, dann zeigen wir die hier und sagen, tut uns leid, funktioniert gerade nicht, ist eingefroren.
Die Beleuchtung in den Iglo-ähnlichen Räumen wird nachts nicht ausgeschaltet, aus Sicherheitsgründen. Es gibt sogar einen Feueralarm, den schreiben die Regeln der Europäischen Union vor. Kindern unter 7 Jahren ist das Übernachten verboten, auch in den Familienzimmern, die auf breiten Matratzen Platz für 5 Personen bieten. Hier bettet man sich eng an eng, wie bei den Eskimos.
Sleeping bags, they last minus 30 degrees.
Die Schlafsäcke reichen für Temperaturen von minus 30 Grad. Sie sind warm. Aber das Wichtigste ist, nicht zu viel Kleidung anzuhaben, denn dann wird man frieren. Der Körper muss den Schlafsack aufwärmen. Je weniger man anhat, umso wärmer ist es. Manche schlafen auch nackt im Schlafsack, nur mit Wollsocken.
Doch vorher wandern viele Hotelgäste noch einmal in die kalte Nacht hinaus, wenn der Himmel klar ist und unzählige Sterne funkeln. Sie hoffen auf das Polarlicht, Aurora Borealis, jene farbenprächtige Himmelserscheinung, die nur im hohen Norden zu sehen ist, jenseits von 67 Grad nördlicher Breite. Im Pasviktal tanzen den Winter über bis Ende März meistens grün-gelbe Lichter über den Nachthimmel. Die roten Farben erscheinen eher weiter nördlich. Ohne Vorankündigung tauchen sie plötzlich hinter den Bergen auf. Sie steigen senkrecht auf oder beschreiben Bögen, wehen und wabern über Stunden hierhin und dorthin, ziehen Schleifen, verdichten sich und verblassen wieder. Aurora Borealis lässt sich einfach nicht herbeizitieren, zwecklos dagegen aufzubegehren. Es ist ein geheimnisvolles Licht, das wenig Leuchtkraft entwickelt. Durch den Farbschleier hindurch sind noch die Sternbilder zu erkennen, der große Wagen oder Cassiopeia, deren mittlere Spitze Richtung Nordpolarstern weist. Arnfinn Kasperl, Kapitän eines Hurtigrutenschiffs, ist mit dem Nordlicht aufgewachsen.
Für mich ist das Nordlicht ganz normal. Aber als wir Kinder waren und früh am Abend zu Hause sein sollten, sagte meine Mutter immer, komm spätestens um 8 oder das Nordlicht wird kommen und dich holen. Deshalb sind wir schnell nach Hause gerannt.
Die Schneehotelgäste lassen sich davon nicht schrecken. Aber irgendwann steigen sie doch in ihre Schlafsäcke. Wie Andi Maurer, der sich die Übernachtung romantischer vorgestellt hatte.
Kuschelfaktor ist so etwa minus 4 Grad. Also ich denke mal, wenn man jetzt die Hochzeitsnacht mit Schmelzprogramm hinkriegen möchte, dann funktioniert das nicht wirklich. Also dazu ist es einfach zu kalt.
Das Ausziehen muss schnell gehen. Die Körperwärme darf sich nicht verflüchtigen. Schließlich muss man noch den Schlafsack aufwärmen. Manche tragen Balaklavas, Mützen, die nur die Augen freilassen, und darüber Wollmützen. 70% der Wärme verliert man ja angeblich über den Kopf. Die dicken Schneewände dämpfen alle Geräusche.
Stille und Abgeschirmtheit ist relativ, weil man nimmt durchaus doch wahr, dass mal jemand durch den Gang läuft. Das ist ja alles eigentlich nur mit Vorhängen abgehangen. Aber ganz klar, wenn es dann ruhig ist, dann ist alles dumpf, weil der Schnee bzw. dieses Iglo, in dem er quasi drin schläft, schluckt natürlich sämtlichen Schall. Und wenn man auf einmal sein eigenes kleines Ohrenrauschen hört, dann weiß man schon, jetzt ist man in der Ruhe. Und das ist angenehm.
Trotzdem stehen die meisten Gäste früh von ihrem kalten Lager auf. Morgens von 6 bis 9 Uhr wird die Sauna angeheizt und anschließend könnte man sich im Schnee wälzen. Aber nur wenigen steht der Sinn danach. Sie kleiden sich in Windeseile an und stapfen ins Restaurant. Nein, nicht ins Eisrestaurant, sondern in das daneben. Da ist es warm, es gibt heißen Kaffee und viele rote Nasen. Und eine neue Hochachtung vor den Menschen, die ihr ganzes Leben in der Kälte verbringen, die ihre Iglus selbst bauen und die mit Rentierfellen auskommen müssen, wenn ihnen kein Eisbär vor die Flinte läuft.
Das Schneehotel von Kirkenes. Jetzt schmilzt es dahin, Mechthild Müser berichtete. Wer als Tourist in den Libanon reist, besucht bestimmt auch die römischen Ruinen von Baalbek. Diese Tempelanlagen lassen erahnen, wie imposant die Präsenz des römischen Imperiums im arabischen Raum war. Nicht ganz so alt wie die Ruinen selbst, aber mittlerweile doch in einem ähnlichen Zustand, ist das angrenzende Palmyra Hotel. 150 Jahre ist es alt und gilt als eines der ersten Hotels des Nahen Ostens. Zeit genug, Legenden um sich herum aufzubauen. Viel mehr hat das Palmyra Hotel heute auch nicht mehr zu bieten. Simon Krämer hat dort übernachtet.
Am liebsten würde Ahmed jeden Gast in Zimmer Nummer 27 unterbringen. Nicht, weil es das schönste der 40 Zimmer wäre, obwohl der Blick durch die dicken Gardinen schon beeindruckend ist. Hinüber zu den Tempelruinen mit den schneebedeckten Gipfeln des Anti-Libanon-Gebirges dahinter. Nein, in Zimmer Nummer 27 hat immer, wenn er da war, Jean Cocteau residiert. Und wenn er einen Gast in Zimmer 27 unterbringt, dann kann er ihm erzählen, wie er, Ahmed der Portier, den großen französischen Dichter bewirten durfte.
I know Jean Cocteau.
Ich kenne Jean Cocteau. Er ist zweimal da gewesen, 1957 und 1961. Einmal ist er einen Monat geblieben, das andere Mal zwei Monate. Er ist ein freundlicher Mensch gewesen.
Unten in der leeren Lobby hängt die Ahnengalerie des Hotels. Dutzende Porträtfotos berühmter Persönlichkeiten, die früher alle im Palmyra Hotel genächtigt haben. Goldgerahmte Fotos an einer nackten Wand, beleuchtet von zwei zitternden Funzeln. Kemal Atatürk, Charles de Gaulle, Kaiser Wilhelm.
Hier im Gebiet von Libanon, Syrien und Jordanien waren wir eines der ersten Hotels der Gegend. Und es steht auf alten römischen Ruinen. Baalbek ist ja berühmt für sein Amphitheater. Als wir 1960 das Restaurant neu gebaut haben, da haben sie in 2 Metern Tiefe die gleichen Säulen gefunden wie drüben auf der anderen Straßenseite in den Tempeln. Ich habe sie gesehen. Und hier unten im Hotel gab es auch einen Tunnel, der ging von hier aus direkt in den Tempel. Aber der wurde geschlossen.
Dann trippelt Ahmed hinüber in den alten Salon mit der Bar, wischt den Staub vom Lampenschirm, bevor er das Licht einschaltet und ein Schwarz-Weiß-Foto vom Regal nimmt.
Das hier ist sehr alt. Das sind wir 4 Kellner. Ganz früher waren wir mal 60 Kellner. Das sind wir bei der Arbeit.
Junge, adrette Kellner mit Anzug und Fliege. Ahmed trägt heute immer noch den gleichen Schnauzer. Nur sein Gesicht ist faltiger, die Haltung gebückter, der Bart etwas schmaler und grau geworden. 77 Jahre ist Ahmed alt. Seit 1954 ist er im Hotel angestellt. Erst war er Kellner, dann Maître de Cuisine. Die Küche existiert heute aber nur noch so gut wie antiquarisch. Jetzt ist er Portier, Nachtwächter, alles in einem. Es gibt nur noch 2 Angestellte. Durch die Halle unterhält sich Ahmed mit dem Manager, der in seinem kleinen Büro über den Büchern sitzt. Ghassan Karou schreibt er handschriftlich auf eine Visitenkarte, die er unten aus dem Schreibtisch holt. Die Faxnummer streicht er durch. Ein Faxgerät gibt es hier schon lange nicht mehr. Früher war er ein hoher Politiker. Seit 30 Jahren führt Karou, ein Christ, das Hotel, das im Besitz einer alten schiitischen Familie ist. Baalbek und seine Ruinen liegen in der BKA-Ebene, Gebiet der islamistischen Hisbollah. Durch die Fenster kann man die überdimensionalen Plakate von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah und Irans oberstem geistlichen Führer Ayatollah Ali Khamenei an den Straßenlaternen erkennen. Am Schlüsselbrett in Karous Büro hängen die Schlüssel aller 40 Zimmer. Nur die für Zimmer 1 bis 7 fehlen. Ein früherer Trakt jenseits des Gartens, der heute so heruntergekommen ist, dass selbst Karou dort niemanden mehr unterbringen will. Die Besitzer investieren seit Jahrzehnten schon nicht mehr in das Hotel, sagt Manager Karou.
It's problem in the war in the Syria.
Das Problem ist auch der Krieg in Syrien. Nur wenige Gäste kommen noch. 75-80% der Gruppen machen eine Rundreise. Libanon, Jordanien, Syrien. Das ist jetzt ein Problem. 80% der Gäste haben ihre Reisen storniert wegen des Bürgerkriegs in Syrien. Jetzt kommen vielleicht mal 1, 2, 3 Gäste aus Beirut her. Sie kommen, besichtigen die Tempel, bleiben eine Nacht und fahren dann zurück nach Beirut.
You visit Baalbek and after you'll stay one night and after you go to Beirut.
Dabei sind das Palmyra Hotel und der Libanon den Krieg gewohnt. Immer wieder kommt es in dem kleinen Streifen an der Levante zu Konflikten, Anschlägen und Kämpfen zwischen den Religionen. Häufig beschränken sich die Auseinandersetzungen auf die Küstenstädte. Doch während des 25-jährigen Bürgerkrieges, der 70er und 80er Jahre, kam der Krieg auch zum Palmyra Hotel, erzählt Portier Ahmed.
1976 waren Soldaten hier. Da hatten wir kurz Probleme. Einige haben sich in den Ruinen versteckt. 2 Stunden wurde geschossen, aber es ist niemand getötet worden. Dann sind sie geflohen und es gab hier keine Zerstörungen.
Die Blütezeit des Hotels endete dennoch jäh mit dem Krieg, weil die Touristen schon damals ausblieben. Es muss die Zeit gewesen sein, als man in Palmyra anfing, die Erinnerung zu konservieren. Ahmed schleicht gebückt in den Keller, kommt mit einer Rotweinflasche zurück und stellt sie auf den Tisch. Auf dem Etikett eine Zeichnung von Kaiser Wilhelm. 1898 bis 1998 steht darüber. Es ist der Jubiläumswein zur 100-Jahr-Feier des kaiserlichen Besuchs in Baalbek. Die Flasche ist halb voll, der Korken verschimmelt. Dann erzählt Ahmed über die besten Jahre des Hotels, als hier in Palmyra die Filmstars abgestiegen sind.
Jacques Cernat und Rosanna Podesta, die kenne ich. Die wunderschöne Rosanna Podesta, die waren auch hier im Hotel. Sehr freundlich, die beiden. Sie sind mit dem Hubschrauber gekommen. Wir haben hier zusammen gesessen und Haschisch geraucht. Ja, ja, ganz richtig. Sie sind mit dem Hubschrauber gekommen und dann in den Tempel rüber, als sie hier gefilmt haben.
Ahmed lächelt schelmisch. Wie oft er diese Geschichte schon erzählt hat. Und wie oft er die Gäste zu Zimmer 27 in den ersten Stock hinaufgeführt hat. Dem Zimmer von Jean Cocteau, dem großen französischen Dichter. Ahmed zeigt das Badezimmer. Das Wasser braucht eine Weile, bis es aus dem Hahn läuft. In der Porzellanwanne Sprünge und Spuren von rostigem Wasser. Die hellgrünen Fliesen sind gesprungen. Der einzige Heizkörper des Zimmers hängt schief an der Wand. Nur noch selten bleiben die Gäste die Nacht über in Baalbek. Und noch seltener bleiben sie im Palmyra Hotel. Nur einmal im Jahr kommen im Sommer für 2 Wochen mehr Gäste nach Baalbek, wenn die kleine Provinzstadt zum alljährlichen Musikfestival lockt.
In dieser Zeit kommt die ganze Welt nach Baalbek. Libanesische Folkloresänger, Fairouz, Sabah. Dann haben wir 120, manchmal 140 Gäste hier. Dann müssen manchmal 4 oder 5 Gäste in einem Zimmer schlafen.
Und dann sind die Gäste auch bereit, Übernachtungspreise von rund $80 zu zahlen. Dann lebt das Hotel kurz wieder auf und füllt sich mit Leben, nicht mit Erinnerungen. Zum Gute-Nacht-Gruß stellt Ahmed 2 Kerzen auf den Nachttisch und legt eine Packung Streichhölzer daneben. Um Mitternacht wird der Strom im gesamten Hotel abgeschaltet, bis zum Morgen. Es wäre schließlich unhöflich, die Geister der Geschichte in diesen Mauern zu stören.
Eine Reportage von Simon Krämer. Auch wir respektieren die Geister der Geschichte und kommen zum Ende unseres Magazins von Zwischen Hamburg und Haiti. Wenn Sie mehr über diese Sendung wissen wollen, klicken Sie auf ndr.de/zwischen-hamburg-und-haiti, in einem Wort geschrieben. Dort können Sie auch unseren Newsletter bestellen, der Sie über die künftigen Sendungen informiert. In der Technik war heute Doris Umland, die Regie hatte Birgit Meyer und am Mikrofon war Lena Bodewein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.